Was mir geholfen hat, ist Kundenfeedback einholen zu Projekten, die man mal abgegeben hat. Wenn dann die Kunden sagen, ja, hat alles gut funktioniert, danke der Nachfrage, ja, wir kommen wieder,
ja,
dann weißt du, du bist zumindest mal im Moment auf dem Weg, yes, dass du es abgeben kannst.
Geil. Aber jedes Mal, wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld darüber gesprochen habe, nee, ach, lass das bloß sein, geh dieses Risiko nicht ein und mach das und das jetzt nicht oder such dir jetzt keinen Berater, der dich da irgendwie berät und dir da irgendwie 2000 Euro im Monat abknöpft.
Ich weiß, es gibt auch viele Handwerker, die einfach ihr Handwerk geil finden und das gerne machen und vielleicht will auch nicht jeder sagen, okay, ich will halt nicht mehr selber, ja, genau, auf der Post sein, aber dann kann ich ja trotzdem die internen Sachen vielleicht abgeben, sowas wie Angebote schreiben oder Buchhaltung und kann trotzdem noch jeden Tag draußen irgendwo unterwegs sein oder in der Fertigung mein Zeug machen.
Einerseits, wenn du jetzt selbstständig bist, bei den meisten Selbstständigen ist es ja so, die haben dann irgendwie auch 3-4 Kinder, sehen die Kinder nicht und die Frau macht alles alleine und dann gibt es auch schon zu Hause und viele Menschen trennen sich dann auch und so weiter.
Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast.
So, liebe Leute, herzlich willkommen heute zum Podcast Handwerksschmiede Real Talk am Freitag. Ihr seht, ungewohntes Setting. Wir sind umgezogen mit der Firma und wir mussten ein bisschen improvisieren, weil unser Podcastraum noch nicht fertig ist. Deswegen haben wir hier ein bisschen schon improvisiert, aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich habe heute einen Gast bei mir, den lieben Nils, Partnerbetrieb von uns. Aber bevor ich über dich erzähle, Nils, erzähl doch mal selber über dich.
Ja, mein Name ist Nils Menze, ich bin 37 Jahre alt, seit knapp 2 Jahren jetzt bei euch mit an Bord und habe einen Betrieb mit aktuell 12 Mitarbeitern, den ich führe und genau, so steht es momentan um uns.
Du bist ja jetzt nicht klassisch im Handwerk, ne? So richtig Handwerk ist ja so ein bisschen Industrie, oder? Erzähl doch mal, was du so mit deiner Firma machst.
Also wir machen hauptsächlich Service, Wartung, Retrofit von Galvanik- und Chemieanlagen. Und ich würde uns da schon in der Ausführung im Handwerk einordnen, mhm, weil wir sehr viele handwerkliche Tätigkeiten haben. Im Kundenbereich natürlich sehr industriegetrieben und dementsprechend auch in der Notwendigkeit, viele Industriestandards zu erfüllen. Sprich, wir sind ein Betrieb, der in so einer hybriden Position im Endeffekt stattfindet.
Jetzt bist du ja vor knapp 2 Jahren bei uns gestartet. Du hast einen gut laufenden Betrieb. Ich glaube, wie viele Mitarbeiter hast du da?
6.
6 Mitarbeiter. Hast quasi verdoppelt in den letzten 2 Jahren. Aber mit welchem Pain bist du tatsächlich zu uns gekommen?
Das war eigentlich die Thematik Zeit und Arbeitsbelastung bei mir zum einen. Und das andere war auch eine gewisse Abhängigkeit von den Mitarbeitern aufgrund der etwas geringeren Mitarbeiteranzahl. Mhm. Das waren so die 2 ausschlaggebenden Punkte für mich.
Wenn du jetzt so sagst, in den letzten 1,5-2 Jahren so die wichtigste, persönlichste Veränderung, ne, von deiner Persönlichkeit her, vom Betrieb hast, was waren so die 2 krassesten Hebel für dich?
Also innerbetrieblich würde ich sagen, die Strukturen und Prozesse und der Übertrag von Verantwortlichkeiten auf gewisse Mitarbeiter und auch Positionen, die wir neu geschaffen haben. Und für mich selber daraus resultierend eine gewisse Souveränität, sowohl intern als auch zum Kunden hin oder auch extern im privaten Kreise, weil ich nicht mehr so belastet war, dadurch weniger gestresst war und einfach auch das Selbstbewusstsein entwickeln konnte, zu sagen, hier ist was, wo ich drauf bauen kann, wo im Hintergrund für mich steht und für mich läuft und das dann auch natürlich ein gewisses Selbstvertrauen nochmal nach außen hin darstellen kann.
Wie lange bist du jetzt selbstständig?
Selbstständig bin ich seit 2021 in der jetzigen Form.
Okay. Und ist ja, sag ich mal, jetzt 5 Jahre bist du auf dem Markt, 2 Jahre jetzt mit uns. Die ersten 3 Jahre, wenn du so Vergleiche ziehst, was würdest du sagen, so, was hat sich, außer jetzt klar Strukturen, dass du mehr am Betrieb arbeitest, aber was hat sich auch für dich persönlich da geändert?
Also für mich persönlich hat sich eher sogar auf der Kundenseite was geändert, dass ich viel entspannter bin, dem Kunden die Leistung bieten zu können, die ich ihm bieten möchte. Ja, dass ich quasi sagen kann, wenn der Kunde bei uns anruft, dann kriegt er wirklich das, wofür wir stehen wollen, was wir bieten wollen. Unabhängig, ob ich jetzt daran aktiv teilnehme in der Umsetzung oder ob ich das Ding nur anschiebe und dann quasi die Eckpfeiler setze und das Projekt dann automatisch.
Was hast du da konkret geändert?
Als sehr wichtigen Schritt würde ich sagen, dass ich einen Projektleiter für die Kundenseite an Bord geholt habe, wo ich dann sehr viel Glück hatte mit meinem Projektleiter, der auch vertrieblich äußerst stark ist im Beratungsbereich. Kunden, also Stammkunden oder Bestandskunden kriegen von dem wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Das haben wir auch sauber aufgezogen mit sauberen Prozessen und Verantwortlichkeiten. Und genau das Gleiche habe ich versucht intern zu machen, indem ich da einen Konstrukteur eingestellt habe, der so auch so ein bisschen die Steuerung der Fertigung im Endeffekt mitleitet, weil die Sachen, die wir entwickeln, stammen aus meinem und seinem Hirn. Er sitzt dann am Rechner quasi im 3D-Modell und ist ja dann logisch, dass die Rückfragen am besten an ihn gestellt werden aus der Fertigung, weil er weiß ja, was da rauskommen soll.
Ne? Zwei neue Mitarbeiter so als größter Hebel.
Ja,
wieso absolut. Hast du diese Entscheidung nicht vorher getroffen gehabt? Oder welche Ängste hattest du davor?
Vorher hatte ich im Prinzip zwei Beschränkungen. Einmal hatten wir einen sehr guten handwerklichen Werkstattmeister, der dabei war, der aber sich gegen sehr, sehr viel gewehrt hat. Ich meine, da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, ja. Wo ich dann auch tatsächlich während meiner Zeit bei der Schmiede so mal zwischendurch 3 Monate verloren habe, weil ich einfach gegen Windmühlen kämpfen musste.
Der ist nicht mehr mit bei euch.
Genau, der ist jetzt vor einem Jahr ungefähr in Rente gegangen und da hat dann einerseits das Gespräch mit dir geholfen, wo wir dann gesagt haben, ja komm, der Laden gehört dir, mach halt einfach. und andererseits konnte ich das natürlich auch machen, weil ich dann irgendwann zu ihm sagen konnte, ey, du gehst in 6 Monaten Rente, komm, jetzt lass mich mal mein Ding hier.
Ja.
Genau. Und das hat dann natürlich auch Kapazitäten frei werden lassen für mich, zu sagen, okay, dann macht er jetzt weiter in die Werkstatt, das ist in Ordnung. Den Projektleiter für draußen, den habe ich dann eingestellt und als er dann Rente gegangen ist, habe ich sofort den Konstrukteur quasi an Bord geholt.
Bist du da aktiv mit uns auch in die Mitarbeitergewinnung gegangen oder was hast du da gemacht?
Nicht über Social Media, aber über konzeptionell bin ich mit den Kollegen da reingegangen. Wir haben uns überlegt, wie wir saubere Stellenbeschreibungen ausarbeiten, welche Stellen überhaupt besetzt werden sollen. Und habe dann aber branchenintern quasi versucht, Kunden, Lieferanten etc.
erstmal dazuschauen, wo gibt es Leute
wechselwillig oder beziehungsweise tatsächlich beide, die ich jetzt bei mir begrüßen dürfte. Der eine hat vorher schon gekündigt gehabt bei einem Kunden von mir und der andere, der war bei Schaeffler vorher, der Konstrukteur. Und Schaeffler hat ja vor 2 Jahren diese große Umstrukturierung gehabt und der ist damit quasi, hat seine Abfindung mitgenommen, hat gesagt, jetzt mal einen kleineren Betrieb.
Ja.
Das, ja.
Jetzt bist du ja schon relativ frei im Betrieb, ja. Habe ich ja die letzten Monate auch mitbekommen, dass sich da bei dir wirklich was getan hat. Wir haben ja quasi Strukturen aufgebaut, Verantwortlichkeiten festgelegt. Wie sind wir da oder was war für dich der entscheidende Punkt, auch wirklich zu sagen, alles klar? Egal, ob ich weiß, wo es jetzt hingeht, wenn wir das so angehen oder nicht, ich werde jetzt trotzdem diese Schritte gehen und gewisse Dinge einfach implementieren. Und wie schwer war das auch für dich dann am Ende?
Also den Schritt zu tun kam eigentlich durch das Netzwerk, was wir hier in der Handwerksschmiede haben, wo man einfach auch mit anderen Betrieben gesprochen hat, die eventuell an dem gleichen Punkt stehen und die diesen Punkt vielleicht schon überwunden haben, gesagt haben, hey, ich habe es gemacht, nach 2 Monaten hat es schon die ersten Früchte getragen. Das war das eine. So der Anstoß ein bisschen in der Richtung. Und schwer war es für mich dann eigentlich nicht, weil wir dann recht sauber festgelegt haben, diese Aufgaben sollen von mir weg. Und da habe ich relativ schnell auch das ablegen können. Ich habe mir dann Kontrolltools gebastelt im Endeffekt. Das sind also nichts hochkomplex ist, ein paar Abfragen, die ich montags schon und freitags bei den zuständigen Leuten reinsetze. Ja. Und den Rest der Woche laufen die frei und rufen an, wenn was ist.
Hast du da auch, also sind wir da wirklich strukturiert in die in das Organigramm, in die Stellenbeschreibung? Das haben wir nochmal komplett aufgeräumt bei dir und sind da gemeinschaftlich nochmal reingegangen? Oder
wie bist genau, du davon? Wir haben eigentlich geguckt, was für Aufgaben liegen aktuell bei mir.
Einkommensproduzierende Aufgaben.
Genau, die vielleicht nicht unbedingt bei mir liegen sollten. Welche Teile davon machen mir Spaß und die möchte ich weiterhin tun? Und welche Aufgaben wäre es sinnvoll abzugeben? Was bindet Zeit und Kapazitäten, die ich anderweitig besser nutzen kann? Und daraus sind dann diese beiden Stellen entstanden, die sich dann natürlich aber trotzdem ein bisschen noch gedreht haben aufgrund der Fähigkeiten der neuen Mitarbeiter. Wo man dann gesagt hat, gut, der eine Kollege, der ist unheimlich stark im Reden. Das ganze Zeug am Rechner macht er so mittelgerne. Dann haben wir die Aufgaben einfach noch ein bisschen hin und her geschoben, so bis es für alle quasi optimal gepasst hat. Mhm. Und jetzt gerade ist das relativ gut besetzt. Ja.
Wo möchtest du mit deinem Betrieb noch hin? Also was hast du jetzt so für dich noch vor, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt mehr Zeit am Unternehmen zu arbeiten. Womit beschäftigst du dich gerade?
Aktuell beschäftige ich mich sehr intensiv damit, die Customer Journey zu verbessern. Mhm. Einfach zu sagen, es gibt einen sauberen Kundenstamm, der sauber gepflegt ist. Bei den Kunden sind die entsprechenden Anlagen, die wir warten und Service machen, sauber hinterlegt. Dafür haben wir eine App entwickelt mit einem Entwickler aus dem Heilbronner Raum, die jetzt so langsam ein bisschen an den Markt geht, um einfach dem Kunden von A bis Z Dinge abzunehmen, genauso wie ich mir von meinen Mitarbeitern Dinge habe abnehmen lassen, möchte ich das kundenseitig tun in der anderen Richtung. Dadurch die Fehlerquote bei uns und beim Kunden gegen Null laufen lassen und einfach eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit von den Anlagen kundenseitig generieren. Und das ist eigentlich ein Thema, was wir sauber jetzt aufgesetzt haben von der Prozessseite, auch in Zusammenarbeit mit der Handwerksschmiede und wo wir auch die Mitarbeiter mittlerweile für haben. Und jetzt geht es tatsächlich darum, die Auslastung ein bisschen noch in die Höhe zu treiben.
Du redest so selbstverständlich von Customer Journey und von solchen Dingen, ne? Wenn du jetzt so überlegst, ich meine 2021, 5 Jahre Selbstständigkeit jetzt, es gibt ja unendlich viele Handwerksbetriebe, die schon auch 15, 20, 25 Jahre selbstständig sind und die wollen dir immer erzählen, das ist alles zu individuell, ich kann keine Strukturen schaffen und bei dir ist ja auch sehr viel individuell, die Sachen macht. Wenn du jetzt einem Handwerker hier wirklich erzählen würdest, der dir wirklich sagt, ey Nils, das geht jetzt bei mir nicht, weil aus dem und dem und dem Grund. Ne? Weil es zu individuell, jeden Tag auf der Baustelle passiert irgendwas und so weiter und so fort. Was würdest du dem sagen, was sind so die ersten 2, 3 Schritte, die man auch als Unternehmer, ja also vom Selbstständigen dann auch zum Geschäftsführer wird und zum Unternehmer auch größer denkt, auch andere Dinge andockt. Was muss ich eigentlich als erstes dann tun? Weil für uns ist alles so selbstverständlich, mittlerweile?
Ja, ich denke, dass es in jedem Bereich kundenseitig individuelle Thematiken gibt, ständig. Aber vorgelagert, zum Beispiel bei der Baustellenvorbereitung, bei der Projektvorbereitung und so weiter, dieser Prozess ist ja trotzdem immer gleich. Klar muss ich mal die und die Sachen bestellen und mal die und die Sachen, aber der Bestellprozess bleibt ja trotzdem gleich. Also ich kann in jedem individuellen trotzdem Prozesse erstmal anfassen, die reproduzierbar und ständig wiederkehrend sind. Wenn ich alleine die anpasse, dann bin ich relativ schnell in einem Bereich, wo ich sage, gut, habe ich der Woche über irgendwie 5 Stunden gespart.
Ja.
Und dass die Ausführung individuell ist, ist ja vielleicht für manche auch ein Verkaufsvorteil. Muss man ja gar nicht anfassen. Solange ich es intern strukturiert habe, habe ich schon viel, viel gewonnen.
Jetzt muss man natürlich aber auch dafür offen sein, zu sagen so, yo, ich hole mir da Hilfe von draußen und man muss halt auch offen dafür sein. Wie war das so am Anfang für dich? Also als du dann, sag ich mal, zum Beispiel die Handwerksschmiede oder auch andere Berater das erste Mal gesehen hast, wie lange hast du dich damit so beschäftigt und was hast du dir so erstmal angeguckt, um einfach zu schauen, okay, weil man muss ja auch bereit dafür sein, wenn man diesen Schritt auch geht. Weißt du?
Ja, ich denke, man muss seine Triebfeder dahingehend finden. Also was ist das Problem, was die Beratung notwendig macht? Für mich war das relativ schwierig, da jemanden zu finden, weil die meisten irgendwie damit geworben haben, ja, verdienst mehr Geld oder machst die schnelle Kohle und sowas. Und das halte ich für unseriös. Also in allen Bereichen. Und dann war irgendwann die Frage, okay, was möchte ich? Ich möchte besser werden in dem, was mein Kunde von mir kriegt. Ich möchte einen Expertenstatus in der Branche irgendwo erhalten durch wertige Arbeit. Und ich habe jetzt seit Beginn meiner Selbstständigkeit 3 Kinder bekommen. Die brauchen auch Zeit. Mit jedem Kind mehr.
Ja, das ist so.
Und
die sind klein noch, ne?
Ja, 5, 3 und 1 seit ein paar Wochen, ja.
Crazy.
Und die Zeit ist jetzt nicht unbedingt mehr geworden, aber die Zeit, die ich habe, kann ich bewusst, also ich kann dann das Handy halt beiseite legen abends und sagen, gut, jetzt bin ich da. Und das war so eher der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich weiß ungefähr, wie ich da hinkomme, aber ich brauche jemanden, der mich da in die Hand nimmt. Mhm. Und da muss man natürlich auch sagen, muss man sich selber eingestehen können. Und wenn man das kann, dann funktioniert das auch.
Ja, ich habe gestern beim Schmiedetag, da warst du ja nicht da, ne? Ist eigentlich Freitag heute, Schmiedetag ist Montag. Ja, ist jetzt nicht live hier, aber ja, gestern war Schmiedetag. Und ich habe eine Präsi gehalten, die hieß Dein neues Ich. Und da ging es tatsächlich nur darum, deine Denkweise zu verändern. Also, wenn ich mich so daran erinnere, wie ich gestartet bin, so einfach mit null Plan, einfach losgelegt, gearbeitet, ich hatte nicht mal Ahnung, wie man ein Angebot schreibt tatsächlich oder was für Preise ich abrufen soll, sondern habe gesagt, ja, ich brauche das jetzt an Stundenlohn und jetzt machst du einfach mal. Und das, mein Umfeld oder auch die Menschen oder die Handwerker, mit denen ich dann immer wieder gesprochen habe in der Zeit, die haben eigentlich genauso gearbeitet. Ich hatte nie jemanden, der irgendwie, der zwar selbstständig war, auch viel Geld verdient hat, aber eigentlich total das beschissene Leben geführt hat. Hatte ich damals so Leute in meinem Umfeld, wo ich mir gedacht habe, ey, macht das überhaupt Sinn, da überhaupt so reinzuknotzen? Macht das dann nicht lieber Sinn, irgendwie mit einem Mann zu bleiben? Machst deine Baustellen, machst deine 50.000 Euro im Monat, bleiben davon 20.000 Euro übrig, 25.000, das machst du dann irgendwie 10 Jahre, hast ein bisschen Kohle auf Seite und ziehst das so durch. Dann kommt ja automatisch, wenn du gute Arbeit leistest, kommen mehr Anfragen, mehr Empfehlungen und automatisch wirst du ein etwas reingedrückt durch das Umfeld, durch die Kundenanfragen und durch die Arbeit, die du leistest, wirst du in etwas reingedrückt, wo du eigentlich gar keinen Plan von hast. Ja, ich war dann auf einmal bei einer Eigentümerversammlung, musste dann vor 50 Menschen sprechen. Mittlerweile kann ich vor Menschen sprechen, aber wenn ich jetzt so 7, 8, 9 Jahre zurückdenke, ich habe da kein Wort rausgekriegt, ich konnte das gar nicht. Und für mich war der so der entscheidende Punkt, also wirklich so der damals, als das bei mir geändert war, so der größte Pain, so hey, meine Familie hat gar nichts von mir, meine Frau hat nichts mehr von mir, meine Kinder haben auch nichts mehr von mir, ich verdiene zwar gutes Geld, das war so ein Riesenpain. Und der zweite Pain war so, wo ich gesagt habe, ich will das so nicht wie die alle anderen Selbstständigen. So will ich mein Leben nicht führen. Und dann habe ich so das erste Mal wirklich mich damit beschäftigt, so okay, was braucht man eigentlich dafür? Wie kann ich eigentlich ein Unternehmen aufbauen? Wie werde ich selber eigentlich freier dadurch? Ist das überhaupt möglich? Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, ist das überhaupt möglich, selbstständig zu sein und ein geiles Leben zu führen, ohne dass du jetzt irgendwie 300 Mitarbeiter hast? Ja? Und da bin ich halt auch auf ein paar Dinge gestoßen und dann und das war so krass, weißt du, ich hatte jahrelang, Nils, hatte ich Gedanken in meinem Kopf, was ich eigentlich tun muss, um dahin zu kommen. Aber jedes Mal, wenn ich mit Menschen in meinem Umfeld darüber gesprochen habe, nee, lass das bloß sein, geh dieses Risiko nicht ein und mach das und das jetzt nicht oder such dir jetzt keinen Berater, der dich da irgendwie berät und dir da irgendwie 2000 Euro im Monat abknüpft oder Mitarbeiter würde ich jetzt nicht einstellen, weil durch mehr Mitarbeiter kriegst du so. Und deswegen habe ich dann auch nie gemacht. Weil entscheidend war für mich, ich sehe das bei anderen, das funktioniert da nicht. Meine engsten Leute, die sagen mir auch so, ey, lass das doch, dir geht's doch super. Und dann, als ich dann das erste Mal wirklich auf so einem Seminar war und dem Typen da vorne zugehört habe, was der da erzählt hat und was man jetzt tun soll, ich bin dann da raus aus diesem Seminar und habe gedacht, Junge, das, was der da sagt, das denke ich seit 4 Jahren so. Aber ich habe mich halt nie getraut.
Ja, ich denke, so geht's, also hoffe ich vielen, dass die zumindest schon mal in Gedanken so weit sind, das zu tun. Ich weiß, es gibt auch viele Handwerker, die einfach ihr Handwerk geil finden und das gerne machen. Und vielleicht will auch nicht jeder sagen, okay, ich will halt nicht mehr selber auf der Post sein, aber dann kann ich ja trotzdem die internen Sachen vielleicht abgeben, sowas wie Angebote schreiben oder Buchhaltung und kann trotzdem noch jeden Tag draußen irgendwo unterwegs sein oder in der Fertigung mein Zeug machen. Natürlich ist es wahrscheinlich als One-Man-Show oder mit 3-4 Leuten easy, schnell, dauerhaft irgendwie 10, 15.000 im Monat sich selber zuzustecken, aber das bedeutet halt im Umkehrschluss auch, dass man wahrscheinlich mit 65 noch irgendwie an der Werkbank steht und den 200.000sten Behälter in meinem Fall bauen würde. Und ja, es kostet Zeit und Geld, sich einerseits beraten zu lassen und Mitarbeiter einzustellen und Dinge abzugeben. Der Mehrwert spielt dann in anderen Bereichen, wie zum Beispiel eine hohe Kundenzufriedenheit, eine hohe Zufriedenheit in der Familie. Und das ist das Wichtigere.
Ja, also wie viel, ja natürlich, also wie viel wert ist das bitte, vor allen Dingen jetzt in so einer Phase, du bist 37, frisch Papa, ja, 5, 3 und 1, auf jeden Fall harte Zeit. Ich habe ja nur 2 Kinder und habe das auch durchgemacht. Mit 3 ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Und einerseits, wenn du jetzt selbstständig bist, bei den meisten Selbstständigen ist es ja so, die haben dann irgendwie auch 3, 4 Kinder, sehen die Kinder nicht und die Frau macht alles alleine und dann gibt es auch Schwung zu Hause und viele Menschen trennen sich dann auch und so weiter. Das ist ja überhaupt nicht aufzuwiegen mit Geld. Also die Zeit, die du dir dafür nehmen kannst, jetzt vor allen Dingen in so einer anstrengenden Phase, wo deine Frau auch wahrscheinlich vorher voll berufstätig war, jetzt zu Hause hängt mit 3 kleinen Kindern und eigentlich nur Babysprache spricht und den Kindern irgendwie erklärt, was Sache ist. Und der Mann ist dann auch 13, 14 Stunden nicht da am Tag. Und dann kommst du nach Hause und die will halt auch einfach nur mal normales Gespräch.
Ja, oder ihre Ruhe, je nachdem.
Oder ihre Ruhe, so. Das ist ja auch total anstrengend, wenn du als Partner dann ja auch gar nicht da bist. Und ich glaube, das ist so der entscheidendste Punkt auch in einer Selbstständigkeit, quasi sich die Freiheit, Zeit, sich dafür Dinge nehmen zu können, die extrem wichtig sind, aber unserer Meinung oder vorher viele die Meinung haben so, ja, so wichtig sind sie nicht, die Frau ist ja eh da, so nach dem Motto, die braucht halt ja nicht. Mein Gedanke war früher genauso, ne, wo ich gesagt habe, ich muss ja arbeiten, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, die macht das zu Hause, die kommt schon irgendwie klar. Aber tatsächlich, wir haben ja zusammen Kinder gekriegt.
Ja, genau.
So, und da geht es halt darum, klar muss Betrieb laufen und klar muss da Kohle reinkommen und klar willst du auch eine gewisse Freiheit dahinter. Die kommt aber nur dadurch, wenn du erstmal richtig was reingibst, in einer guten Kommunikation bleibst mit dem Partner. Bei 3 Kids kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall auch richtig Schalligalli zugeht.
Ja, die Kommunikation findet dann meistens ab 21 Uhr und danach erst statt, aber sie muss stattfinden. Und es heißt ja auch nicht, es ist ja auch nicht zu sagen, ja, ich gehe jetzt in eine Beratung, dann arbeite ich nur noch 4 Stunden am Tag. Ich arbeite halt an gewählten Themen und ich arbeite diese Themen dann, wenn es für mich und mein Umfeld passt. Und dann ist mal ein Tag dabei, der hat 15 Stunden und dann hat der nächste Tag vielleicht dann wirklich nur 4 Stunden. Mhm. Oder ich schaffe meine Arbeit so zu strukturieren, dass es mit ein paar WhatsApp-Nachrichten und Telefonaten getan ist und dadurch Dinge angestoßen werden. Das heißt ja nicht, dass ich geistig nicht trotzdem Dinge tue, nur weil ich es nicht mehr mit meinen Händen tue, tue ich nicht nichts.
Ja,
das ist die Illusion, die leider auch
Mindset halt sein.
Noch gebrochen werden muss, bevor man selber dann bereit ist, auch da in eine Beratung mit reinzugehen.
Ja, definitiv. Also ich sag mal, wenn du vom Kopf her nicht so weit bist, da bringt dir die beste Beratung nichts. Ja. So, wenn du, ich habe gestern so ein paar Stufen erzählt, so die Entwicklung eigentlich so vom typischen Bauarbeiter zum Handwerker, zum Manager, zum Projektleiter, zum Geschäftsführer, zum Unternehmer. Das musst du ja alles durchlaufen und durch jede neue Stufe und aber auch durch jede neue Umsatzstufe, die du bekommst, hast du neue Herausforderungen. Und deswegen ist es halt noch ganz normal, wenn man neue Dinge angeht, dass man sich inkompetent fühlt.
Absolut, ja.
So, ja. Und damit also klarzukommen, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Neuland betrete, also in dem, was ich tue, habe ich Wissen und bin total kompetent und weiß alles. Wenn ich jetzt aber ein Neuland betrete, in Bezug auf Marketing, Vertrieb oder sonst irgendwas, ja, und ich komme dann da rein, dann fühle ich mich erstmal inkompetent und denke mir, was eine Scheiße, kein Plan. Aber viele trauen sich ja nicht, diesen Schritt zu gehen, weil sie sich dann inkompetent fühlen. Weißt du, was ich meine?
Wo
ich
ja, aber das ist ja eben ist ja auch nur so eine Übergangsstufe, weil du kommst ja dadurch in sagen wir mal, Umsatz und Größenordnung und Auftragsgrößenordnung und sprichst mit anderen Leuten und kriegst auch ein anderes Umfeld, wo du dir vielleicht am Anfang diese Kompetenz von extern erkaufen musst, aber an dem Punkt irgendwann kommst, wo diese Kompetenz vielleicht auch durch andere Unternehmer, durch dein Umfeld, dir einfach durch Zuruf dann reinholen kannst.
Ja, definitiv. Also da, ich finde, das ist die Offenheit dafür, neue Dinge zu erlernen, bringt immer Inkompetenz erstmal mit. Ja, aber wenn du der Meinung bist, du hast eh schon alles durchgespielt und hast eh voll drauf, dann bist du halt der Typ, der halt wirklich auch da stehen bleibt und seine 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, zwar gutes Geld verdient, aber kaum Familie hat, kaum Kinder gesehen hat und so weiter und so fort. Ne?
Ja, und dass man als Selbstständiger eine gewisse Erfüllung in viel Arbeiten hat, ist das eine. Das andere ist halt die Frage, muss ich diese Arbeit nur in einem Punkt bündeln oder kann ich vielleicht 2, 3 andere Sachen, sei es Familie, sei es irgendwelche weiteren Projekte oder auch im Sportverein unterstützen oder sonst was, ja, die Erfüllung ein bisschen mehr noch finden. Zum einen und zu dem anderen Punkt mit dem Thema alles zu wissen. Also irgendwie habe ich schon während meiner Schulzeit von irgendeinem Lehrer mitbekommen, also wenn man der Intelligenteste im Raum ist, ist man im falschen Raum.
Ja.
Und das finde ich absolut richtig, ja, weil dann kommst du ja auch nicht weiter.
Ja, der Punkt ist einfach, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur 10 Stunden die Woche arbeite. Ne? Ich arbeite, es gibt Wochen, da arbeite ich 20 Stunden die Woche, es gibt aber auch Wochen, da mache ich 70, 80 Stunden. Es fühlt sich aber halt nicht mehr gezwungen an, weißt du? Es fühlt sich nicht mehr so an, ich muss da sein, sonst läuft der Laden nicht, wir verdienen kein Geld. Und ich finde, das ist der wesentliche Unterschied. Also wenn ich jetzt hier sitze, mit dir einen Podcast abdrehe, vorher 2 Calls hatte, gleich meine MMB-Sitzung habe, da habe ich ja Bock drauf.
Ja, und umgekehrt die 20 Stunden, die du jetzt, sind vielleicht die 20 Stunden, die du aktiv arbeitest. Dein Kopf arbeitet ja trotzdem
richtig,
irgendwie noch mit Ideen richtig weiter. Also ich glaube, diese 20 Stunden, die sind die von außen messbaren. Die anderen 20 Stunden, die man trotzdem noch arbeitet, die sieht halt keiner.
Ja.
Und die sind dann Ende auch vielleicht eher so ein...
Als Selbstständiger, ja, bist du eigentlich ständig im Unter. Weißt du, ich sitze gestern zu Hause, gucke Fußball mit Frau und Kindern und so. Wir unterhalten uns, alles super. da fällt meiner Frau was ein, so, hey, morgen bei der Arbeit und so, und dann bist du ja auch schon wieder voll drin, voll. Ne? Ja, ja. Und dann tauscht dich kurz aus, 5 Minuten, dann ist auch wieder erledigt, dann machst du auch wieder privat und dann gehen die Kinder ins Bett, dann quatschst du trotzdem noch ein bisschen über die Arbeit und so, ne? Also das ist ja alles, ich finde diese gestrickte Trennung Arbeit und privat, als Unternehmer muss das eigentlich vereint sein, so, ne?
Absolut, und es ist auch cool, wenn man das seinen Kindern ein Stück weit vorleben kann, sagen, ja, es gibt Momente, da muss ich mich dann mal 3, 4, 5 Minuten rausnehmen für ein Telefonat, danach bin ich aber wieder für dich da.
Ja, voll. Aber dieses bewusste Dasein, ne? Darum geht es ja am Ende tatsächlich. Genau. Und das ist ja quasi so, also viele sagen immer, man muss hart arbeiten. Ich finde nicht, du musst hart arbeiten, du musst halt smart arbeiten. Ne?
Absolut. Ja. Dass das smart oftmals im Start mit hart zusammenhängt, weil ja, die smarte Lösung erarbeiten musst.
Richtig.
Das ist Fakt.
Ja.
Und dass du da vielleicht auch mal zu rechts und links die falsche Abzweigung nimmst. Ja. Aber der Mehrwert wird ja meistens dann trotzdem geschaffen. Und hart arbeiten heißt für mich eben diese 80 Stunden irgendwo in der Fertigung, auf der Montage, sonst wo buckeln und immer das Gleiche immer wieder machen. Oder ich mache halt einmal eine Woche 80 Stunden, arbeite in der Woche aber ein Konzept für etwas, was ich die nächsten 4, 5 Jahre wieder nutzen kann.
Am Ende geht es doch im Leben immer darum, Dinge zu tun, worauf man Bock hat. Ne? Also jetzt, hast du ja gesehen, mein C. Wir hatten am Sonntag Turnier mit meinem Sohn. Und mein Sohn spielt Fußball in der E-Jugend. Und ich hole ihn beim Training ab, ich bringe ihn auch dahin. Und dann, wenn ich ihn dahin bringe, dann fahre ich kurz nach Hause, dann arbeite ich noch eine Stunde und dann fahre ich ihn wieder abholen und so, gucke dann ein bisschen zu, bin am Wochenende da. So, und jetzt, der Trainer ist mega cool und so. Und dann hat der eine Trainer aufgehört und der brauchte irgendwie jemanden, der da hilft, irgendwie aus den Kindern nochmal so Mindset und Team macht und so. Ne? Und dann hat er, ey, wäre super geil, wenn ich so jemanden hätte. Ich hab dann immer so still gedacht, so, boah, eigentlich habe ich da voll Bock drauf, ne? Und eigentlich bin ich genau der Richtige dafür, so. Hab aber dann mit meiner Frau gesprochen und so, ne? Ja, du hast eigentlich wenig Zeit, ne? Jetzt noch so ein Ehrenamt, 3-mal die Woche Training und einmal dann am Wochenende noch zum Spiel und so. Und dann habe ich das erstmal so gesagt, so, nee, komm, wenn ich's mache, dann will ich's richtig machen, ich bin halt auch nicht oft da und so weiter. Und dann habe ich aber gemerkt einfach, der braucht Unterstützung. Du kriegst die Kinder nicht gebändigt so, ne? Und eine Einheit daraus. Und ich sage, weißt du was, scheiß drauf, mach das jetzt. Und dann bin ich da hin, das erste Mal beim Training. Und ich schwöre es dir, das hat sich so gut angefühlt. Ich war da beim Training, Handy im Auto, hab da 1,5 Stunden mit den Kindern trainiert, ja, wie soll, die haben da Spalier gestanden und haben auch richtig Respekt dann, wenn ich dann auch was sag und so, und dann hab die da richtig gescheucht und so, und das war so befreiend, wirklich, das war so die 1,5 Stunden, ey, alles ausgeschaltet, das war viel, damals früher beim Motorradfahren, auf dem Moped und dann nur Moped waren so, ne, und das Gefühl hatte ich aber, dann bin ich nach Hause gekommen und hab zu Lisa gesagt, boah, das war geil, das hat mir total gut getan, ich fühle mich total gut und so. Ja, und dann habe ich dem Trainer gesagt, hör mal, ich würde dich unterstützen und so. Jetzt habe ich halt wirklich 3-mal die Woche da ein Ehrenamt und so und bin voll am Start. Und habe ich Zeit dafür? Ja. Würde ich die Zeit, wenn ich das jetzt nicht machen würde, anders verwenden? Definitiv, ja. Dann, also vorher war das halt so, meine Frau hat meinen Sohn zum Fußball gefahren um 17 Uhr. Mhm. Ich bin dann noch im Büro geblieben bis 18 Uhr und dann habe ich ihn abgeholt um 6:30. Jetzt habe ich das einfach anders, jetzt mache ich das einfach anders. Jetzt hole ich den um 16.30 Uhr ab und fahre mit dem dahin und verbringe 2 Stunden mehr Zeit mit dem als vorher.
Ja.
Ne, also Win-Win-Situation für alle. Ich fühle mich gut, weil ich da mit Kindern arbeite und mich da total frei fühle. Und ich verbringe sogar Zeit mit meinem Sohn. So, und die Frage ist doch einfach nur, wenn mir Leute immer erzählen, so, ich habe keine Zeit, das ist absoluter Bullshit. Du nimmst dir die Zeit für die wirklichen wichtigen Dinge, worauf du Bock hast und die dir auch ja wichtig sind, Erkenntnis bringen und dich auch selber persönlich voranbringen. Bin ich voll der Meinung.
Absolut, also sehe ich auch so. Man kann ja zum Beispiel einfach mal eine Serienfolge weniger schauen am Tag. Schreibt man eine Dreiviertelstunde mehr Zeit. so, das ist der eine Punkt. Und wenn man die Zeit dann auch noch sinnvoll nutzt, wie Fußballtraining, Kind hinbringen. Wir machen gerade Schwimmkurs. Der ist nachmittags um 3. Das hätte ich vor 3 Jahren nicht machen können. Das mache ich jetzt.
Ja.
So. Und
wie fühlt sich das an, sowas, Nils? Also wenn du jetzt so jemand, der jetzt, also die Zuschauer, die wir jetzt hier haben, für die ist das ja alles so weit weg teilweise, wo die denken, ja, soll der mal erzählen, 15 Uhr und dann Fußball noch. Also am Ende, ich habe, glaube ich, mittlerweile 9 oder 10 Unternehmen und mache noch ein Ehrenamt beim Fußball.
Ja.
Und wenn mir dann einer mit einem Handwerksbetrieb erzählt, er hat keine Zeit, ja, ich glaube ihm das ja irgendwie schon, aber da kann ich halt eigentlich nur drüber schmunzeln.
Ja, es ist halt eine Entscheidung.
Richtig,
man darauf wollte ich hinaus. Oder halt nicht trifft. Und wenn jemand sagt, nee, ich habe da Bock, 70 Stunden die Woche zu buckeln im Betrieb, dann hatte ich natürlich keine Zeit noch für andere Dinge. Wenn ich aber die Änderung herbeiführen möchte, sei es aus egal welchen Gründen, familiäre Gründe, kundenseitig besser werden, egal was, das kostet Zeit, das kostet Geld, es kostet wahrscheinlich auch sehr viel Überwindung am Ende, aber es ist eine reine Prioritätenfrage, meiner Ansicht nach. Also so hat es sich für mich in den letzten 2 Jahren angefühlt zumindest.
Hättest du gedacht, dass du jetzt, also die 2 Jahre waren ja schon sehr intensiv und wir haben viel miteinander gesprochen und auch wenn du, man ist ja selber nie zufrieden mit sich selber, ne? Aber wenn du jetzt zurückblickst, wie dein Leben vorher war in der Selbstständigkeit und jetzt, vor allen Dingen jetzt auch durch ja noch ein weiteres Kind, was dazugekommen ist. Ja. Wenn du da so Vergleiche ziehst.
Es ist schwierig, weil ich noch, also ich musste tatsächlich vorletzte Woche proaktiv damit aufhören, an Systemen und Prozessen umzufeilen.
Als wir gesprochen haben.
Als nachdem wir gesprochen haben, genau. Weil man immer was zu optimieren hat. Und die Zufriedenheit, und ich denke, das ist eine Triebfeder für viele Selbstständige, ja, die einfach sehr spät erst einsetzt.
Ja.
Wenn man dann da zusätzlich noch loslassen kann und seine Mitarbeiter sagt, ey, ganz ehrlich, das Problem ist da, aber es ist deins, weil du bist dafür eingestellt, ja, und bitte kümmere dich darum und bis Ende der Woche müssen wir eine Lösung in der Richtung haben. Die Situation hätte ich vor 3 Jahren, hätte ich dir das blind unterschrieben. Ich sagte, okay, wenn das so ist, dann machen wir das sofort. Die Garantie kann dir halt keiner geben, wenn du nicht selber mitarbeitest.
Wenn man dann auch so ein Typ ist wie du oder ich zum Beispiel, der ständig auch Sachen optimieren will, ständig Sachen verbessern will, dann kann das ganze Spiel ja auch andersrum losgehen, dass du das Gefühl hast, du bist immer nur am Hasseln, aber kommst gar nicht voran. Und deswegen hatte ich dir halt in unserem Gespräch letzte Woche in unserem Call gesagt, so, ey, lass mal jetzt...
Passt schon, ne?
Passt schon. So, weil wenn du... Du musst halt wirklich auch immer so die Zeit zurückreflektieren. So, ey, was habe ich eigentlich? Also, wenn ich jetzt, wir denken ja alle, boah, krass und so, voll übel und so. Aber am Ende sind es gerade mal 5 Jahre, ne?
Ja.
So. Und wenn ich jetzt ständig so weitermachen würde, wie ich noch vor 5 Jahren gearbeitet habe, ja, keine Ahnung, wie alt ich werde überhaupt, ne?
Und das zum einen, und zum anderen gehst du den Mitarbeiter noch irgendwo auf den Sack.
Ja, und du bist halt auch ständig da drin und wirst nie fertig.
Ja.
Weißt du, und ich habe dann, das war vor 2,5 Jahren bei mir, und habe gesagt so, ey, ja klar kann man Dinge immer besser machen. Und klar kann ich jetzt hier ein Tool wegmachen und dafür ein anderes Tool benutzen. Und klar kann ich statt 5 Tools mir ein eigenes Tool bauen und Dinge verbessern und so. Und wenn du dann aber nur ein Tool hast, dann findest du wieder irgendwas anderes, was du wieder anders machen könntest und so. Wann willst du denn mal fertig sein? So,
ja.
So, und ich habe dann einfach gesagt so, ey, wir sind fertig. So, und wir sind jetzt der Status quo. Und jetzt optimieren wir die Dinge, die wichtig sind in der Außenkommunikation, die wichtig sind für unsere Kunden, um Ergebnisse zu produzieren und dass ich hier einen vernünftigen Arbeitsplatz bieten kann, wo jeder sich wohlfühlt und auch hier vernünftig seine Arbeit erledigen kann. Und dann optimieren wir quasi weiter runter zu den Abteilungsleitern und Abteilungsleiter und optimieren darunter. Aber was jetzt, also weil doof gesagt, natürlich muss ein Setting geil aussehen,
mhm,
und natürlich ist hier hinter uns, jetzt hier vor uns, Riesenaufwand mit, keine Ahnung, Licht und Kamera und so weiter. Aber wer das jetzt macht und wie das gemacht wird, interessiert mich nicht. So, und darum geht's am Ende. Weißt du, früher war ich so, da musste ich bei jedem Settingaufbau dabei sein, ja, und musste vorher mal abchecken, wie sieht das Bild eigentlich aus, ja, und musste auch gucken, ey, funktioniert ja auch jetzt alles, jedes Mikro.
Wirklich, ja?
So, wenn jetzt das Mikro nicht funktioniert, ja, dann hat der Jason auf jeden Fall ein Problem danach.
Ja,
ja, oder wenn die Aufnahme nicht aufgenommen wird. Ja. So, und da gilt es halt, Dinge einfach auch für sich selber runterzubrechen. Wann ist mal genug? Und ich fand das so geil, als du jetzt da die paar Tage im Urlaub warst und mir dann privat eine Nachricht geschrieben hast, so, ey Libo, ich habe jetzt ganz bewusst das und das gemacht und ich lasse jetzt mal wirklich los. Was ist danach eigentlich passiert in den 3-4 Tagen, wo du wirklich gar nicht
da warst? Ich habe halt zu ein paar Themen WhatsApps bekommen,
ja,
wo ich aber gesagt, gut, habe ich selber nicht ordentlich vorbereitet,
ja,
war mein Pech,
ja, ja,
so, ist
ja
okay, ist aber ja auch eine Nachricht, so, mal okay,
ja,
ne, drei Sekunden
fertig.
Ja. Telefoniert habe ich mit meinem Projektleiter 15 Minuten, genau,
ja,
einmal am Stück, alles kurz abgefrühstückt, was so war, und davon war, ja, 10 Minuten, dass ich mich darüber beschwert habe, dass das Wetter nicht so ist, wie ich es mir gewünscht hätte im Urlaub. Und danach ist einfach alles weitergegangen. Also,
das, ja, man hat immer das Gefühl, man muss der Feuerwehrmann sein.
Ja.
Aber muss da eigentlich gar nicht. Und das Ding ist, ich erwische mich ganz, ganz oft da drin, bei unseren Coaches in den Gruppen,
mhm,
und auch in unseren Slack-Channels. Wenn ich die Dinge nicht, wenn ich die Dinge sehe,
mhm,
dann bin ich ein Typ, ich muss sofort da rein. Ich muss da reinballern und sofort irgendwie meinen Input geben,
ja,
und so. Ich kann es auch gar nicht anders. Wenn ich das sehe, muss ich das tun.
Nee.
Also habe ich mir ganz klar gesagt, hey, ich gucke täglich nur 2-mal am Tag da rein.
Mhm.
Einmal um 10 und einmal so zwischen 14 und 15 Uhr. Dazwischen checke ich das gar nicht, damit die Mitarbeiter selber Verantwortung übernehmen, damit Mitarbeiter selber Lösungen finden, damit ich nicht immer die Lösung dafür finden muss.
Ja.
Und das funktioniert super geil. Also kann ich
das,
dir wirklich.
Also habe ich, sehe ich genauso. Bei mir ist aktuell noch ein bisschen, dass ich im Angebotswesen auch selber einiges,
ja,
machen muss, aber wie du gesagt hast, sehr individuell sind in gewissen Punkten. Ich habe mit meinem Projektleiter, der quasi die Montagen macht, habe ich gesagt, wenn ihr fertig seid, muss der Kunde ein Problem weniger haben. Wie? Da gibt es einen Leitfaden, da gibt es einen Weg, wie wir es immer machen. Wenn du da Verbesserungsideen hast, mach es gerne. Aber von dem Projekt möchte ich eigentlich nicht nichts wissen, weil ich möchte schon wissen, wo meine Kunden stehen, weil ich den Kunden in den Fokus rücken oder mehr in den Fokus rücken möchte, jetzt nachdem wir intern alles soweit glatt gezogen haben. Und in der Fertigung habe ich zu dem Kollegen gesagt, der das hauptsächlich übernimmt, Dinge, die du nicht lösen kannst oder aber denkst, da muss es eine Lösung geben, weil das hat man bestimmt schon 1000 Mal gemacht, da ruf mich bitte an, weil bevor du da 4 Stunden rumdokterst, wenn es, ja, in 3 Minuten erledigt ist, machen wir das.
Ja.
Alles andere, wo du sagst, ja okay, das ist eh ganz neu, do it your way. So, die Kompetenz ist da, nutzt sie bitte.
Ja, du sagst das jetzt so total locker flockig und einfach, weil du natürlich auch gewisse Dinge aufgebaut hast, wo Mitarbeiter auch Dinge selber entscheiden können. Aber also bei mir vor 6-7 Jahren niemals hätte ich diese Gedanken gehabt, so nach dem Motto, ja, soll die mal machen. Niemals, ich musste alles abchecken und so, weißt du. Und das kam erst tatsächlich durch Wachstum, durch viel Schmerz, wo ich durchgegangen, mhm, bin auch. Und durch Selbstdisziplin, Dinge nicht sofort anzugehen.
Was mir geholfen hat, ist Kundenfeedback einholen zu Projekten, die man mal abgegeben hat. Und wenn dann die Kunden sagen, ja, hat alles gut funktioniert, danke der Nachfrage,
ja,
wir kommen wieder,
ja,
dann weißt du, du bist zumindest mal im Moment auf dem Weg,
yes,
dass du es abgeben kannst.
Geil. Also ich habe ja hier ein paar Fragen. Ich habe dir, glaube ich, nicht eine einzige Frage gestellt. Ich mache das sehr oft tatsächlich, weil ich gucke dann immer, wie kommen wir in den Flow. Und ich finde, wir haben ein super geiles Gespräch geführt, sehr authentisch. Ich finde, du bist wirklich ein absoluter Macher. So in den, du hast so eine ruhige Art an dir, aber wenn du dir was in den Kopf setzt, dann wird auch durchgeballert und umgesetzt. Und ich finde, also die Zusammenarbeit mit dir ist bombastisch. Das macht riesig Spaß.
Kann ich zurückgeben.
Du hast auf jeden Fall noch einen richtig guten Weg vor dir. Das weiß ich.
Ja, ich glaube, da werden wir noch was.
Ja, auf jeden Fall.
Wird sich noch was entwickeln.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf alles, was kommt, Nils, mit dir.
Ebenso, ja.
Ja. Es wird eine sehr, sehr gute Zeit. Ich gucke mal, ob ich hier noch eine relevante Frage vom Jason habe, damit er nicht ganz so traurig ist. Wir können natürlich auch ein bisschen über Galvanikanlagen sprechen und so, ne? So ist das ja nicht. Können wir dich ein bisschen fragen, aber ich weiß gar nicht so richtig, Galvanikanlage, so richtig was das ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, also es gibt verschiedene klassische, was jeder kennt, ist, du hast an deiner S-Klasse einen fetten Mercedes-Stern dran. Der ist verchromt, das passiert in der Galvanikanlage, die Verchromung zum Beispiel, ne? Das heißt, am Ende geht es um Oberflächenbeschichtung, sei es aus technischer Sicht, wo es dann eher Richtung Halbleiterindustrie geht. Die Chips, die im Handy sind, sind im Endeffekt auch galvanisiert auf eine gewisse Art und Weise. Oder das nennt sich alles ein bisschen anders, aber der Prozess ist ähnlich. Da ist einmal die Halbleiterindustrie, Chiptechnik, gibt es Beschichtungs- und Entschichtungsanlagen und die ganzen Geschichten und das klassische Galvanisieren, Verchromen oder technisch, also metallische Oberflächen verbessern für, sei es Gasdruckfedern, Dämpfer oder so, wo die Oberfläche halt recht stark sein muss. In dem ganzen Bereich bewegt man sich also vom einfachsten Haushaltsartikel bis hin zum hochtechnischen Teil, wo die Oberfläche verbessert ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwann mal durch eine Galvanikanlage gelaufen ist. Okay. Jegliche Schrauben, die man beim Wirt kaufen kann, etc. pp.
Ja, wenn ihr mehr über Galvanik erfahren möchtet, meldet euch beim Nils auf jeden Fall. Ich glaube, deine Story als Mensch und wer du bist und was du gemacht hast, ist für unsere Zuhörer viel, viel relevanter. Deswegen, also meldet euch bei Menzel Kunststofftechnik.
So.
Ja, wenn du einen geilen Job suchst auch und gerade zuhörst, auch gerne beim Nils melden.
So ist es.
Ansonsten, Nils, fand ich den Podcast mega, sehr authentisch. Super geil, smart, geiler Input. Ja. Stimmt, hier das Büchlein gibt es auch noch. Ich guck noch mal kurz hier rein. Das ist aber ein neues Buch, hä? Das war klar, dass das vom Tobi kommt. Tobias Vetter war mein letzter Gast.
Ja.
Kennst du?
Ja.
Geil, war klar. Wenn du morgen aufstehen würdest, was würdest du dir wirklich kaufen?
Als zehnfacher Millionär. Gute Frage.
Ja.
Aufgrund meiner letzten Urlaubserfahrung würde ich wahrscheinlich in dem Bereich ein bisschen umrüsten und einen relativ großen Wohnwagen kaufen.
Geil.
Und aus unternehmerischer Sicht würde ich im Immobilienbereich irgendwo zuschlagen, um da eine gewisse Sicherheit einfach aufzubauen und ein Standbein, was vielleicht für die Rente dann ganz gut helfen kann.
Geilo. So, du schreibst ja auch gleich mal eine Frage rein. Möchtest du noch irgendwie als letzten Satz irgendwas zu unseren Zuhörern, Zuschauern sagen? Wo du sagst, ey Leute, das war bei mir, da hat's Klick gemacht und ich wünsche euch das vielleicht auch, indem ihr das und das macht. Irgendwas in die Richtung?
Ja, wenn ich jemanden, der vielleicht hier schon Teilnehmer ist bei der Schmiede oder vielleicht sich dafür interessiert oder vielleicht auch schon raus ist aus der Schmiede, was mitteilen möchte und dann wäre das tatsächlich was mir sehr geholfen hat. Anfangen, so machen, dass es einigermaßen passt. Wenn es 20% sind, ist es vielleicht ein bisschen wenig, aber so ab 60, 70%, das Tool, das, was man entwickelt hat, egal was, nutzen und dann während des Prozesses noch weiter optimieren. So kommt man meistens schneller voran, als wenn man was entwickelt, was 100% sein muss, weil 100% ist es nie.
Richtig. Geiler Schlusssatz. Ich sage auch noch einen Satz. Du brauchst auf jeden Fall Eier. Ja? Eier, richtig eine Veränderung herbeizuführen. Du kannst dir den besten Input holen. Wenn du keine Eier hast und nicht den Mut hast, etwas zu verändern, wird sich auch nichts ändern. Ansonsten kannst du uns weiterhin folgen. Ich glaube, TikTok, Insta, LinkedIn, Facebook, YouTube und was nicht alles gibt, Social Media technisch, kannst du uns folgen, anschreiben, hier dir einen Termin buchen, was auch immer. Kauf dir mein Buch, setz einfach um, veränder dein Leben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nils, nochmal dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier extra hingefahren bist. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao.